versöhnt leben mit Gott. Diese Predigt ist jetzt so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen zusammengestückelt, aber es sind jetzt viele Aspekte drin, die mich jetzt teilweise seit Dezember beschäftigt haben und wo ich irgendwie total beeindruckt war, als ich gemerkt habe, dass das Ganze ein richtig rundes Ganzes ergibt. Und zwar habe ich das für mich so in, ich sage jetzt mal, drei Stufen des versöhnt Lebens mit Gott unterteilt, oder man könnte auch sagen drei Stufen, hört sich vielleicht ein bisschen merkwürdig an, drei Aspekte sozusagen. Und natürlich ist der erste wichtige Punkt, wenn wir versöhnt mit Gott leben wollen, die Bekehrung. Logisch. Wahrscheinlich haben jetzt auch alle damit gerechnet, dass ich heute über die Bekehrung spreche. Und es überrascht nicht. Mein erster Aspekt ist Bekehrung. Was bedeutet das Wort Bekehrung? Wir Christen, wir haben ja fast so ein bisschen so ein, also eigentlich könnte es fast so ein christliches Wörterbuch geben, finde ich. Wenn jemand neu in diese, ich sage jetzt mal, Sozialisation reinkommt, dann hat er, glaube ich, ganz oft das Problem, dass er überhaupt keine Ahnung hat, wovon die da vorne immer reden. Also die benutzen ständig irgendwie Begriffe. Dass ich wieder ein Mikro habe. Nein, Schatz. Bekehrung bedeutet eigentlich nur, dass du dich abkehrst von deinem sündigen Lebensstil und dich hinwendest zu Jesus. Das ist eigentlich alles, was Bekehrung bedeutet. Das ist kein irgendwie merkwürdiger, spookiger Begriff, so wenn Christen immer sagen, ja, ist der denn bekehrt und so. Also mir steht es schon mal gar nicht zu, darüber zu urteilen, wer bekehrt ist und wer nicht bekehrt ist, weil das kann allein Jesus beurteilen. Aber Bekehrung bedeutet eigentlich nur, dass du dich zu Jesus hinwendest. Also eigentlich ist die entscheidende aller Fragen, hast du das Versöhnungsangebot angenommen, das Jesus dir anbietet? Hast du sozusagen seine ausgestreckte Hand ergriffen? Oder auch hast du ihn selbst denn ergriffen? Denn eigentlich ist es das, was es bedeutet, sich zu Jesus hinzuwenden, nicht zu einer Religion, nicht zu einer Gemeinde, nicht zu einer Kirche, nicht zu irgendwas, sondern zu Jesus Christus als Person. Warum ist das so? Weil Jesus Christus die Person ist, die uns den Weg ins ewige Leben geebnet hat. Und vielleicht von den Menschen, die noch nicht bekehrt sind oder manchmal, als ich noch nicht bekehrt war oder als ich meine Phase hatte, wo ich ohne Gott gelebt habe, dachte ich dann auch so, ja, also ich meine, ich bin ja jetzt da als Kind mit aufgewachsen, von daher war ich ja schon mal positiv geprägt, aber ich hatte auch meine Phasen, wo ich mir dachte, naja, woher soll man denn so recht wissen, dass das so richtig ist, weil es gibt ja die Religion und die Religion und die Religion und woher weiß man denn am Ende des Tages, was richtig ist? Und dann, das fällt mir jetzt gerade ein, stand ich vor ein paar Jahren, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, weil mich das so heftig berührt hat, stand ich vorm Fitnessstudio und habe mit jemandem diskutiert, der absolut, absolut überzeugter Moslem ist. Und was mich wirklich daran fasziniert hat, ist, dass er sich überhaupt nicht dafür geschämt hat, einfach mal so ganz klar zu sagen, was er glaubt und dass das die Wahrheit ist. Und wir Christen, wir verdecken uns dann oft so und denken so, oh, hoffentlich denkt der andere jetzt nicht, dass ich richtig komisch bin. Und ganz ehrlich gesagt, betrachte ich selber, wenn ich das von außen betrachte, das, was wir glauben, als merkwürdig. Ich bin neulich in Hannover vom Bahnhof weggegangen zur Hochschule und da war jemand in der Innenstadt. Und der hat sozusagen gepredigt, aber es war keiner vor ihm. Also er hat sozusagen den vorbeilaufenden Leuten gepredigt. Und ich war irgendwie selber ein bisschen davon schockiert, dass es für mich irgendwie eine richtig unangenehme Situation war. Aber nicht, weil ich das glaube, was er sagt, sondern weil, wie soll ich das jetzt in Worte fassen? Weil es war irgendwie eine richtig skurrile Situation, weil alle Menschen sind einfach an ihm vorbeigelaufen und irgendwie ist mir in diesem Moment so bewusst geworden, ja, der predigt die Rettung und keiner will es hören. Also wisst ihr, was ich meine? Und ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht stehen geblieben, ich musste ja auch zur Hochschule. Und ich dachte mir nur so, boah, danke Jesus, dass du das in mein Herz gesprochen hast. Weil wir können das nur begreifen, wenn Jesus das in unser Herz spricht. Weil wenn wir da so langlaufen, ganz ehrlich, und da erzählt irgendwas von, ihr braucht Rettung und sonst kommt ihr alle, weiß ich nicht, in die Hölle oder wie auch immer, dann natürlich die meisten machen da ihr Herz zu. Und eine in meinem Kurs meinte tatsächlich mal, das hat mich auch ziemlich geschockt, meinte sie, ja, vom Bahnhof stehen ja dann immer die, die dir dann immer sagen, du brauchst unbedingt Jesus. Da dachte ich mir so, oh, okay. Gut, aber Fakt ist, wir brauchen Jesus. Nur wir können es halt niemandem überstülpen und wir selbst müssen es sozusagen erkennen. Jesus selbst sagt, dass die, die ihn an ihn glauben, das ewige Leben haben. In Johannes 6, Vers 47, in 48 sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Und ich habe euch dazu ein Bild mitgebracht, was mich immer wieder so berührt. Und dieses Bild zeige ich jetzt nicht, um irgendjemandem Angst zu machen, okay? Es geht mir jetzt nicht darum, irgendwem zu sagen, du musst dich jetzt bekehren, sonst kommst du in die Hölle. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber das ist ein Bild, was wir lange an unserem Kühlschrank hängen hatten. Ich weiß gar nicht, ob du es noch da hängen hast. Hast du noch hängen, ne? Und in der, ja, ich bin nicht mehr, ich gucke da nicht mehr ständig hin. In der Predigtvorbereitung dachte ich irgendwie an dieses Bild, weil ich mir dachte, boah, uns Menschen kommt das echt oft so skurril vor. Wir leben so, hier links ist die Welt und wir leben da so vor uns hin und die meisten von uns denken nicht so viel über ihr Seelenheil nach. Ich finde es ganz interessant, ich habe den einen Tag eine Dokumentation geguckt, die hieß, wenn das rettende Medikament fehlt, und da ging es darum, dass Menschen sozusagen ein Medikament brauchen, um zu überleben und darum, wie unser Gesundheitssystem zugrunde geht und dass das Medikament nicht da ist. Und da ist jedem bewusst, das ist eine absolute Notsituation, ja? Hier geht es um Leben und Tod. Da werden alle Menschen plötzlich hellwach, ihnen ist diese Ernsthaftigkeit total bewusst, aber das Problem ist, dass wir in dieser Ernsthaftigkeit jeden Tag stehen und es um unser geistliches Leben oder um unseren geistlichen Tod geht. Und ich selber denke mir manchmal, Jemina, wie lebst du? Wie oft, also ich beschäftige mich natürlich schon viel am Tag damit und natürlich rede ich auch oft mit Jesus, aber dann denke ich mir, ist dir diese Notwendigkeit bewusst? Es geht hier sozusagen um alles. Ist uns das bewusst? Es geht um alles. Und ich habe zum Schluss noch ein Lied mitgebracht, da ist es auch eine Zeile in diesem Lied ist, dass sie singt, sie hat sich so oft von Gott abgewandt, weil sie nicht dachte, dass er das hat, was sie braucht. Und mir geht es manchmal so, dass ich das auch merke, dass ich irgendwo an irgendwelchen Stellen im Leben nach irgendwas suche, keine Ahnung, vielleicht kennt ihr das, dann will man sich irgendwie was Schönes kaufen oder so. Und dann gehst du selber in die Stadt und merkst so, boah, das Ganze, das erfüllt dich überhaupt nicht. Ist auch voll egal, ob du jetzt dieses schöne Kleidungsstück hast oder nicht. Oder ach, ob du jenes oder dieses Auto fährst. Also, es ändert nichts in dir. Es gibt dir keine Befriedigung, es gibt dir keinen Sinn, es gibt dir keine Erfüllung. Und mein absoluter Tipp ist, wenn du Sehnsucht nach Leben hast, wenn du wirklich leben willst, ja, so die meisten von uns, die sehen sich danach, nach Leben. Nicht nur so dahin siechen und so Alltag, sondern so richtig Erfüllung. Dann such nach Jesus, denn Jesus selbst sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und hier sehen wir, er ist sozusagen, er hat durch sein Werk am Kreuz uns den Weg geebnet, dass wir ins Paradies können. Also, das muss man sich jetzt mal so, versteht ihr? Manchmal finde ich, dann liest man so eine Bibel und es ist so ein bisschen wie, ach ja, damals war es so und so, so ein bisschen wie so eine Geschichte. Aber das ist keine Geschichte. Das ist eine Realität, in der wir leben dürfen und leben können. Und also der erste Punkt, um versöhnt mit Gott zu leben, ist natürlich, dass wir dieses Werk am Kreuz annehmen, damit wir sozusagen den Weg zum ewigen Leben haben, aber Jesus ja auch als ewiges Leben schon jetzt in uns haben. Amen. Dadurch können wir ja jetzt schon Erfüllung und Leben haben und alles, was wir sonst brauchen. Ja. Der erste wichtige Punkt ist also Bekehrung. Mein zweiter Punkt und mein dritter Punkt sind Hingabe und ich habe den dritten Punkt genannt Vertrauen. Und zwar spreche ich über Maria und Josef, ohne über Maria und Josef zu sprechen. Kleiner Witz am Rande. Also, Hingabe. Möchte ich über Maria sprechen, über die Mutter Jesu Maria. Und zwar ist mir dieser Aspekt, das ist mir so bewusst geworden, als ich bei der Worship Symphony war. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Das war so ein starkes Erlebnis für mich. Das ist praktisch ein Konzert, hat in Stuttgart stattgefunden. Und das war ein Lobpreisabend sozusagen mit einem, wie nennt man das, Orchester? Ist es ein Orchester, wenn da so klassische Instrumente spielen? Mit einem Orchester und auch jetzt mit moderneren Künstlern, also Albert Frey war, glaube ich, zum Beispiel da und Juri von der Outbreak Band war da und das war halt so ein Gemisch sozusagen. Und deren Ziel war eigentlich so verschiedene Lobpreisstile zu vereinen zur Ehre Gottes. Und man kann das ganz schwer beschreiben, wenn man nicht da war, aber es war so zwischendurch für mich eigentlich, als wäre ich im Himmel gewesen, weil ich mir dachte, also natürlich war ich nicht im Himmel, aber es war so vom Gefühl her und von dieser ganzen Atmosphäre, dass es so eine Herrlichkeit in diesem Raum war, dass ich mir als Mensch überhaupt nicht vorstellen kann, dass der Himmel noch herrlicher sein wird. Also natürlich wird er noch herrlicher sein, aber es hat einfach so alles gesprengt, was ich bisher erlebt habe. Und dann hat jemand auch was über Maria gesagt und das hat mich so berührt. Und ich dachte mir, ja, das bedeutet auch versöhnt mit Gott zu leben, dass wir hingegeben an ihn leben. Unsere Versöhnung mit Gott hört nicht da auf, wo wir uns bekehren und wo wir sein Werk am Kreuz annehmen, sondern versöhnt leben mit Gott bedeutet auch, dass ich mein Leben ihm zur Verfügung stelle. Und mich persönlich spricht das bei niemandem aus der Bibel mehr an als bei Maria, muss ich ganz ehrlich sagen. Das lesen wir in Lukas 1, Vers 26 bis 38. Da ist es, wo der Engel zu der Jungfrau kommt, nämlich zu Maria. Und die war verlobt mit dem Mann namens Josef. Und der Engel kommt dann zu ihr herein und sagt zu ihr, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Dann steht er, als sie ihn sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben und so weiter und so fort. Und Maria sagt dann, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel sagt dann zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das du geboren wirst, Gottes Sohn genannt werden. Und dann sagt der Engel noch, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Maria sagt einfach nur, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel entschied von ihr. Was ich echt interessant fand, ist, dass dieses Wort, was hier für Wort steht, also mir geschehe nach deinem Wort, dasselbe ist, was in Lukas 5 dann ist bei diesem Fischzug, vielleicht kennt ihr das, wo die versuchen die ganze Nacht zu fischen und nichts passiert und dann kommt Jesus und sagt, sie sollen die Netze auswerfen und Simon sagt dann, wir haben zwar die ganze Nacht hindurch gearbeitet, aber auf dein Wort will ich das tun. Das ist also ein Wort, was etwas verändert und was Kraft hat dieses Wort. Und ich finde das so stark, ihr müsst euch mal da reinversetzen. Also ich habe mich da mal reinversetzt. Ne? Ich bin ja wirklich verlobt. Aber ich bin verlobt. Mein Mann und mein zukünftiger Mann und ich haben noch nicht miteinander geschlafen und dann bin ich schwanger. Ich meine, stellt euch das mal vor. Ich habe mir das nur mal vorgestellt, was das für mich heute wirklich bedeuten würde. In der Welt ist das ja egal. Die würden sich vielleicht darüber lustig machen, dass ich offensichtlich das nicht ganz so ernst nehme, wie ich ja sonst immer sage. Da würden sie mich vielleicht nur belustigen. Aber ich dachte mir schon mal, wie würde man denn so in der Gemeinde damit umgehen? Könnte ich das aushalten, diese Scham? Ich würde mich sehr schämen. Könnte ich das aushalten? Ich dachte immer, oh Mann, dann muss ich wegziehen und ich kann mit niemandem mehr Kontakt haben und sozusagen die ganze Welt geht unter. Sorry, hoffentlich fühlt sich jetzt niemand angegriffen, das sind nur meine Emotionen, ja. So, meine Emotionen. Und ich meine, das ist in der heutigen Gesellschaft, wo Leute einfach so zusammenleben, keine Ahnung, wo sie in homo- und bi- und multisexuellen Beziehungen miteinander leben und eigentlich der ganze Sittenverfall, Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so auf den Punkt bringe, total deutlich ist. Und da wäre es für mich schon so schlimm. Was meint ihr, was das für Maria war? Sie war mit jemandem nicht verheiratet, sie war nur verlobt, dann wird sie schwanger. Und ich finde das so krass, sie hat hier keinen Moment gezögert. Sie diskutiert nicht mit Jesus, mit dem Engel darüber, ach ja, was soll ich denn dann machen, was werden denn dann die Leute denken, was mache ich denn dann? War das einfach für sie? Nein, es war nicht einfach für sie. Denn wir lesen ein bisschen weiter vorne, dass ihr Mann überlegt hat, sie zu verlassen. Josef wollte sie eigentlich verlassen. Ist nochmal ein Engel in den Weg gekommen. Ja, und man kann sich ja auch so sagen, das dachte ich mir dann auch, man kann sich ja sagen, ja, Jemina, wenn aber heutzutage ein Engel zu dir kommen würde, dann wäre das ja auch was ganz anderes. Und ganz ehrlich, es ist nichts ganz anderes, weil manchmal würdest du dich dann wahrscheinlich fragen, ob du diesen Engel wirklich gesehen hast. Also mir ginge es so. Ich würde mich dann fragen, hä, habe ich das mir jetzt alles nur eingebildet oder war das jetzt wirklich so? Und mich berührt es wirklich so heftig. Maria war von ganzem Herzen bereit, Gottes Weg zu gehen. Wisst ihr, was ich meine? Es war ihr, ich will überhaupt nicht sagen, dass es ihr egal war. Weil wir müssen bedenken, Maria war eine Frau wie du, Frauen wie du und ich, und ein Mensch, so wie die Männer auch Menschen sind. Also sie war ein Mensch wie du und ich. Sie war eine Frau, sie hatte Emotionen, sie hatte Ängste. Sie hat in einer Welt gelebt, wo sie dafür umgebracht worden wäre. Außerehelicher Geschlechtsverkehr, wäre sie mal gleich wahrscheinlich gesteinigt worden. Und sie sagt, ja. Und ich finde das so krass. Also Maria ist echt jemand, den ich sehr bewundere. Sie ist keine Heilige und ihr gebührt auch nicht die Verehrung, so wie das im Katholizismus ist. Sie ist keine Heilige, aber sie ist eine Frau, die ich sehr bewundere, wo ich wirklich denke, wow, ich wünsche mir, dass ich so ein Herz habe, dass ich so hingegeben bin, dass ich sage, ja, Jesus, mir geschehe nach deinem Wort, egal was es mich kostet, egal wie sich mein Leben danach gestaltet, egal. Wow. Sie hatte ein Herz, was total versöhnt war mit Gott, was so ein Vertrauen darin hatte, in Gottes Führung. Und ich finde das so krass, wir lesen dann ein bisschen weiter, wo sie dann bei Elisabeth ist, das war ihre Schwägerin. Und Elisabeth hat ja dann auch ein Kind bekommen, nämlich Johannes den Täufer. Und Maria ist nur voller Lobpreis. Wisst ihr, sie macht sich keine Sorgen, sie denkt jetzt nicht darüber nach, oh Mann, was ist das für ein schlimmes Leben? Ich meine, man muss sich auch mal weiter vorstellen, war es ein Vergnügen, Jesus seine Mutter zu sein? Nein, ich möchte niemals, eigentlich niemals würde ich Jesus seine Mutter sein wollen. Ich meine, stellt euch das mal vor, Jesus ist erstmal von seinem Elternhaus weggegangen und dann wurde er gekreuzigt. Ich glaube nicht, dass irgendwer das aushalten kann, das zu sehen, wie sein Sohn gekreuzigt wird. Ich meine, das war trotzdem ihr Kind. Sie hat das geliebt, sie hat das gepflegt, sie hat das aufgezogen. Wow. Und Maria ist einfach nur voll des Lobes. Sie sagt in Lukas 1, Vers 46, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und um seiner Barmherzigkeit zu gedenken, wie er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Ist das nicht stark? Sie ist einfach nur voll des Lobpreises. Ich denke mir, Jesus, ich möchte auch so sein. Ich möchte auch so sein. Und dann fällt mir öfters mal auf, dass ich da leider noch nicht angekommen bin. Und in diesem Zusammenhang möchte ich darauf zu sprechen kommen, dass ich glaube, dass das Wichtigste auch, um mit Gott versöhnt leben zu können, unser Vertrauen ist. Ich glaube, wir denken oft, wenn wir uns bekehrt haben, dann sind wir versöhnt mit Gott. Das sind wir auch, weil Jesus hat unsere Sünden abgewaschen. Und natürlich sind wir versöhnt mit Gott. Aber die Frage ist, sind wir denn sozusagen wirklich mit Gott versöhnt? Also bleiben wir auch mit ihm versöhnt, wenn wir enttäuscht sind oder wenn wir verletzt sind oder wenn er nicht so handelt, wie wir es erwarten, wenn unser Leben nicht so läuft, wie wir es erwarten? Ich persönlich finde für mich ganz persönlich, dass das die schwierigste Aufgabe ist, in meinem Leben das hingegebene Herz zu behalten, ein reines Herz zu behalten, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich dachte, dass sie laufen müssten. Ich habe so mein Bild davon, man liest das ja so, wie Gott ist, und dann habe ich meine Erwartungen, wie Gott handeln muss, damit er bestätigt, wie er ist. Und dann tut er das nicht. Und das ist, glaube ich, für mich in meinem Leben die härteste Aufgabe, in meiner Beziehung zu Jesus daran zu bleiben, dass mein Herz rein bleibt vor ihm und dass ich ihm gegenüber offen bleibe, dass ich ihm gegenüber nicht zumache. Und ich habe dieses Jahr nochmal angefangen, die Bibel von vorne zu lesen und bin natürlich über Josef gerutscht und möchte einfach, dass wir uns das nochmal angucken, weil ich auch finde, Josef, der ist für mich da wirklich das perfekte Vorbild. Das finden wir in 1. Mose 37. Josef war ja, das war nicht der Älteste, oder? Nee, vielleicht der Jüngste? Nee, auch nicht. Der Vorletzte. Josef war der vorletzte Sohn von Jakob. Und man kann sich ein bisschen Gedanken darüber machen, inwiefern Jakob das Problem auch so ein bisschen geschürt hat, weil er hat Josef ja sehr bevorzugt behandelt und hat ihm immer einen schönen Mantel geschenkt, und das ist jetzt natürlich auch nicht so gut den anderen Geschwistern gegenüber, aber auf jeden Fall haben seine Brüder ihn ja richtig gehasst, sozusagen. Und in 1. Mose 37 lesen wir dann, wie Josef von seinen Brüdern verkauft wird. Also ich meine, erstmal wollten sie ihn eigentlich umbringen. Ich dachte mir schon mal, boah, also da muss schon richtig der Hass in denen gewütet haben, wenn man seinen eigenen Bruder umbringen will, nur weil er irgendwie ein paar Träume hat, die einem also nicht gefallen, sozusagen. Ne? Also sie wollen ihn eigentlich umbringen, verkaufen ihn dann aber nach Ägypten, und dann ist Josef erstmal da in Ägypten, in dem Haus von dem Pharao, und eigentlich geht es ihm dann ja auch erstmal gut. Aber selbst bis zu diesem Punkt würde ich mir schon mal sagen, wenn ich Josef wäre und meine Geschwister verkaufen mich als Sklavin irgendwo anders hin, würde ich mir denken, Gott, was ist jetzt passiert? Wo bist du? Wie konnte das jetzt passieren? So, dann ist ja noch nicht genug, ne? Nicht genug Leid in seinem Leben. Kommt er auch noch ins Gefängnis? Dazu müssen wir sagen, absolut unschuldig. Im Grunde genommen kommt er eigentlich sogar ins Gefängnis, weil er ganz treu auf Gottes Weg bleibt. Eigentlich ist das sogar der Grund, warum er ins Gefängnis kommt. Denn die Frau vom Pharao umwirbt ihn die ganze Zeit, die findet, er ist sehr attraktiv und sagt jeden Tag zu ihm, ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen, Josef war ein junger Mann, er war Single. Und diese Frau sagt jeden Tag zu ihm, Josef, leg dich zu mir. Und er sagt immer, nein, das kann ich nicht tun, das ist nicht gerecht, ich mache das nicht. Schon mal was für eine Standhaftigkeit, oder? Wow, da können sich viele Menschen eine Scheibe von abschneiden. Also voll die Standhaftigkeit. Er sagt nein, obwohl die Verführung, sie will ihn ja haben. Und in Vers 10 steht, 1. Mose 39, Vers 10, dass sie ihm Tag für Tag zuredete und er hörte doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Und die Frau ist ziemlich in ihrem Stolz gekränkt, ne? Ist ja für eine Frau auch schwierig so, da wirbt sie jeden Tag um ihn und er lässt sie einfach immer kalt abblitzen. Und sie ist so gekränkt, dass sie ihn eines Tages, ergreift sie ihn und spricht zu ihm, leg dich zu mir. Also im Grunde genommen sagt sie zu ihm, schlaf mit mir. Und er lässt das Obergewand, das muss man sich mal vorstellen, ja, so richtig leibhaftig. Sie sozusagen will ihn da runterzerren und er lässt das Obergewand fallen und flieht, rennt aus der Tür raus. Ja, er flieht der Sünde sozusagen. Was für ein guter Vers heute Morgen. Er flieht vor der Sünde, so nach dem Motto, nein, ich mache das nicht. Und was passiert? Sie hat das Obergewand in ihrer Hand, ruft die Leute aus dem Haus und sagt, seht, der Hebräer, den ihr ins Haus gebracht habt, der will Mutmühlen mit mir treiben und er kam zu mir herein, um bei mir zu liegen. Ich habe aber aus Leibeskräften geschrien. Sie ist sich also nicht zu schade, einfach mal mega zu lügen und ihm sozusagen zu unterstellen, dass er sie vergewaltigen wollte. Und es ist jetzt nicht so, dass der Pharao auch nur einen Moment daran zweifelt, was sie sagt, sondern er fragt auch Josef eigentlich nicht mal. Josef hat eigentlich überhaupt gar keine Möglichkeit, sich zu verteidigen, sondern schwupps landet er im Gefängnis. Könnte man sich, also ich würde mir wieder denken, okay Jesus, ich war jetzt auf deinem Weg, ich habe für dich das gemacht, ich bin gerecht geblieben und als Dank dafür lande ich jetzt im Gefängnis. Wunderbar. So, Josef war überhaupt nicht so. Ich finde es so krass. Ja, so krass. So, dann ist er im Gefängnis, dann waren da ja der Mundschenk und der Bäcker, die hatten beide einen Traum. So, Josef deutet die Träume, der Bäcker wird getötet, der Mundschenk kommt wieder in sein Amt und was ist? In 1. Mose 40, Vers 23 lesen wir, aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. So, und dann dauert es weitere 2 Jahre. Das muss man sich echt mal vorstellen. So, Josef, sein Lebensweg, ja? Weitere 2 Jahre hockt er in diesem Gefängnis, absolut unschuldig. Dann hat ihn auch noch jemand vergessen, der ihm eigentlich gesagt hatte, komm, ich helfe dir hier raus. Absolut unschuldig. Bis dann endlich der Pharao seinen Traum hat. Und ich finde es so stark, was ist Josefs erste Reaktion, als er vor dem Pharao kommt und der Pharao ihm seinen Traum erzählt, den er deuten soll. Josef sagt, das steht nicht bei mir, Gott wird verkündigen, was zum Wohl des Pharaos dient. Wisst ihr, was man daran ablesen kann? Josefs Beziehung zu Gott hat im Gefängnis überhaupt nicht gelitten. Es hat durch die ganzen Umstände überhaupt nicht gelitten. Der Pharao bescheinigt ihm das sogar noch. Er sagt dann in 1. Mose 41, Vers 38, können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Das muss man sich mal vorstellen. Und danach beginnt ja dann diese, ich sag jetzt mal, Segensphase von Josef. Und ich finde es stark, dass ja das auch in der Namenswahl seiner Kinder eigentlich mit abzulesen ist, dass er dieses reine Verhältnis zu Gott hat. Denn er nennt seine Kinder, Moment, den ersten nennt er Manasse, denn er sprach, Gott hat mich alle meine Mühsal vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters. Und den zweiten gibt er den Namen Ephraim. Denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Ich finde es so stark, ich finde es wirklich einfach so stark. Er hat überhaupt gar keine Probleme in seinem Verhältnis zu Gott. Überhaupt nicht. Obwohl, wenn wir von außen betrachten, sein Leben einfach nur schief lief und schief lief und schief lief. Und dann kommt er ja in diese Position rein nach Jahren. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich finde manchmal, wenn man die Bibel liest, dann ist das so, ja, ja, aber da war ja dann seine Segensphase schon da und dann konnte er ja schon voll schnell sehen, dass das jetzt alles richtig zum Guten war. Das war nicht so. Josef hatte richtig, richtig schlimme Jahre. Und ich finde es so stark, was er für einen Blick hat auf diese Jahre. In 1. Mose 45 gibt er sich ja dann seinen Jüngern zu erkennen, die dann kommen. Seinen Brüdern. Und was sagt er zu denen? Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Er sagt, aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch euren Überrest zu sichern auf Erden, um euch am Leben zu erhalten, zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Stellt euch mal vor, jemand verkauft euch als Sklave und ihr sagt hinterher zu dem, naja, du hast mich nicht hierher gesandt, sondern Gott. Ich finde es so stark. Und ich dachte mir so, hä, war das überhaupt nicht schwierig für Josef. Und dann habe ich diesen Vers gefunden, wo die Brüder das erste Mal kamen und dann wieder zurückgehen. Und da reden sie ja dann übereinander. Sie haben ja vorher den Benjamin nicht dabei, den müssen sie dann noch holen. Und sie reden ja übereinander und wissen da noch nicht, dass Josef Josef ist. Und da sagt Ruben zu seinen Brüdern, wahrlich, wir sind schuldig wegen unseres Bruders, denn wir sahen die Drangsal seiner Seele, als er uns um Erbarmen anflehte, wir aber hörten nicht auf ihn. Darum ist diese Drangsal über uns gekommen. Und Ruben antwortete und sprach, habe ich euch nicht zugeredet und gesagt, versündigt euch nicht an dem Knaben, aber ihr wolltet ja nicht hören und sehen, nun wird sein Blut gefordert. Spätestens an dieser Stelle sehen wir, dass das für Josef nicht leicht war und dass er nicht gleich diese Perspektive hatte, ach, Gott weiß schon, was er tut. Josef saß da in diesem Brunnen und hat um Erbarmen gefleht und seine Brüder haben ihn einfach nicht, haben nicht auf ihn gehört. Und ich dachte mir, also mich hat das so berührt, mich beschäftigt es wirklich enorm, wie hat er das geschafft? Wie hat er das geschafft, unter diesen Umständen so versöhnt mit Gott zu bleiben? Und ich weiß, dass jeder von euch solche Umstände im Leben hat. Vielleicht wurde noch keiner von uns als Sklave verkauft, aber jeder von uns hat Umstände in seinem Leben, wo wir denken, Gott, wie kann das sein? Wie kann das sein? Wir wissen, dass du ein guter Gott bist, wir lesen das alles und ich habe dann meine Vorstellung davon, wie er handelt und dann handelt er nicht so und dann ist das eine ganz schwierige Sache für mich persönlich, versöhnt mit Gott zu bleiben und zu sagen, ja, Gott bleibt Gott und meine Umstände werden nicht mein Gottesbild definieren, sondern Gott wird meine Umstände definieren. Gott bleibt ein guter Gott, egal wie es in meinem Leben aussieht. Ich finde es extrem schwierig und ich persönlich glaube, dass es einfach Josef nur gelang, erstmal, weil es Gnade war. Ich glaube, dass es eigentlich immer, also natürlich ist es Gnade, wenn Jesus uns hilft, dass unser Herz weich bleibt und sozusagen formbar für ihn bleibt, weil ich oft selber so merke, dass man das erst gar nicht so merkt oder mir selber geht es so, man merkt es erst gar nicht so, man ist irgendwie von irgendwas enttäuscht und vielleicht ist es einem am Anfang gar nicht so bewusst und plötzlich denke ich mir dann, oh Mann, Jemina, wo bist du eigentlich gelandet, dass du, keine Ahnung, dich für die oder die Person nicht mehr mit freuen kannst oder dann denke ich mir, boah, Jesus, ich möchte das nicht, ich möchte ein reines Herz haben, ich möchte auch ein Herz haben, was dir gegenüber rein ist. Und ich glaube, das geht nur darüber, dass wir ehrlich sind zu Gott. Weil natürlich ist das schön, das zu lesen, dass Josef nie daran gezweifelt hat und dass er da gleich Gott erhoben hat. Aber auch Josef wird seine Momente gehabt haben. Da bin ich von überzeugt, auch wenn es hier nicht aufgeschrieben ist. Aber Josef war auch ein Mensch wie du und ich. Und auch er wird seine Momente gehabt haben, wo er sich dachte, Gott, wo bist du? Und ich glaube wirklich, dass das Beste, was man machen kann, ist sozusagen, wenn es so Erlebnisse gibt im Leben oder solche Phasen gibt, dass wir nicht das machen, wohin wir tendieren würden. Denn im Normalfall würden wir eher tendieren, sozusagen vor Gott wegzulaufen vielleicht erstmal. Also jetzt nicht bewusst, nicht, dass man jetzt bewusst sagt, ich will jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben. So jetzt überhaupt nicht. Aber so, dass man vielleicht sich so ein bisschen zurückzieht, vielleicht nicht mehr so die Zeit sich nimmt, die man sich vorher genommen hat zum Bibellesen oder zum Lobpreis hören oder um mit Jesus zu reden. Und eigentlich wäre das, was wir machen müssen, zu ihm hinzulaufen in dieser Zeit. Und Gott kann damit umgehen. Weißt du, er kann damit umgehen, wenn du ihn anklagst und er kann damit umgehen, wenn du ihm deine Verzweiflung bringst und wenn du sagst, ich verstehe das nicht, was ist da los? Er kann damit umgehen. Und ich glaube, dass, oder mir selber geht es so, dass er mich dann meistens irgendwann an einem Punkt bringt und es kann ein längerer Prozess sein, wo ich mir denke, okay, ich verstehe es nicht, ich verstehe es immer noch nicht, ich werde es wahrscheinlich auch nie verstehen, aber ich lasse es jetzt dabei beruhen. Und ich werde nicht mehr darin rumprokeln, warum dies oder das so passiert ist oder warum Gott dieses oder jenes nicht gemacht hat oder warum er dies oder jenes zugelassen hat. Es war so und es ändert nichts daran, dass mein Gott ein guter Gott ist. Und für mich selber merke ich immer, wenn ich an diesem Punkt angekommen bin, dann fällt eigentlich so eine Last von mir ab, weil ich dann einfach so denke, ja, ich kann es nicht ändern, ich kann es nicht verstehen, aber es verändert nichts an dir, Gott. Und ich möchte, dass wir, Gott und ich, in Einheit weiter miteinander leben können und dass wir weiterhin versöhnt sind, wirklich aufs Tiefste versöhnt und vereinigt miteinander. Und ich habe euch noch ein Lied mitgebracht zum Abschluss, weil ich dachte, dass es einfach gut ist, wenn wir uns einen Moment Zeit nehmen und ja, vielleicht auch einfach darum bitten, dass der Herr uns das aufzeigt, wo wir enttäuscht von ihm. Das ist okay, wenn wir von Gott enttäuscht sind. Also er kann uns nicht enttäuschen, aber es ist okay und es ist menschlich, wenn wir von Dingen enttäuscht sind. Und es ist viel, viel besser, wirklich, glaubt mir, wenn wir ihm das sagen, als wenn wir so tun wie, nee, also Gott kann einen ja nicht enttäuschen, deswegen bin ich auch nicht enttäuscht. Das ist nicht ehrlich, wisst ihr, das ist vielleicht die Theorie, ja, Gott kann mich nicht enttäuschen. Aber natürlich kann ich trotzdem mega enttäuscht sein von Gott. Trotzdem kann ich wütend sein und sauer sein und traurig sein und alles Mögliche. Und ich merke einfach in meinem Leben, dass es einfach immer wieder so befreiend ist, wenn ich ihn einfach darum bitte, sozusagen, dass er in meinem Herzen aufräumt. Und deswegen habe ich uns noch ein Lied mitgebracht, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen können. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du alles gegeben hast für uns, Jesus. Ich danke dir, dass du mich gefunden hast, Herr, als ich verloren war, dass du jeden Einzelnen von uns gefunden hast, Jesus, und dass du den Menschen nachgehst und sie suchst, Herr, die sich bisher noch nicht haben finden lassen, Jesus. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir ja unsere Herzen ganz, ganz weit machen, Herr, und ganz offen darlegen vor dir, Jesus, mit dem auch, wo wir vielleicht andere Erwartungen hatten, Herr, wo wir enttäuscht sind oder verletzt sind, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass du mit deiner Gegenwart, ja, die Wunde heilen lässt, Jesus, dass es deine Gegenwart ist, Jesus, die Schmerz stillt, die Fragen stillt, Herr, die Hunger stillt und Verzweiflung stillt, Jesus. Ich danke dir, dass es deine Gegenwart ist, Jesus, die uns heil macht und die uns rein macht, Jesus. Und ich bitte dich wirklich von Herzen her, dass wir versöhnt leben mit dir, Jesus, aufs Tiefste her, damit ja, es auch einfach zum Zeugnis ist für dich, Jesus, damit die Menschen den Frieden sehen, den du in unsere Herzen gibst, Jesus, und du dein Reich dadurch bauen kannst, Herr. Ich bitte dich, dass du ja, uns ganz neu bereit machst, dir zu begegnen, Jesus, damit unser Leben von der Begegnung mit dir erzählt, Herr, damit du dein Reich bauen kannst auf dieser Welt, Herr. Und ich danke dir, dass du jeden von uns kennst, dass du weißt, was uns ganz tief drin bewegt, Herr, und dass du die Antwort hast auf unsere Fragen, dass du uns verstehst, wenn uns niemand anders versteht, und dass du da bist und für uns bist, Jesus. Amen.